Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Live After SAE Podcast mit meinem famosen Co-Host, dem Kurt Jonathan Engert.
Hi.
Und unserem heutigen Gast, dem Stefan Feser. Hi Stefan, wir grüßen dich.
Hi, servus zusammen.
Ich würde sagen, wir labern gar nicht viel rum und steigen mal direkt ein, bevor wir schon wieder alles vorwegnehmen mit den drei großen Fragen, die wir immer stellen. Stefan, wer bist du? Was machst du? Und warum machst du das eigentlich, was du machst?
Starten wir damit. Mein Name ist Stefan Feser. Ich bin Frontend-Entwickler auf freiberuflicher Basis größtenteils. Und ich mache das seit über 10 Jahren jetzt mittlerweile. Und warum ich das mache? Ja, weil ich sehr viel Spaß dran habe und auch eine recht große Leidenschaft daran habe. Und ja, genau, deswegen mache ich das im Prinzip.
Perfekt, kurz und knackig. Wir können aber mal anfangen, wie du angefangen hast. Du warst an der SAE in Stuttgart und auch in München von 2008 bis 2011. Und vielleicht können wir da mal anfangen, wie so dein Werdegang nach Beendigung des Studiums losging. Ob du dich beworben hast, was deine ersten Jobs waren. Vielleicht kannst du uns was darüber erzählen.
Ja, klar. Also ich habe in Stuttgart an der SAE mein Diploma gemacht. Und dann, ja, das war 2008 bis 11, nee, bis 10 tatsächlich. Und von 2011 bis 2012 war ich in München an der SAE und habe da meinen Bachelor gemacht. Und habe mich aber eigentlich schon währenddessen selbstständig gemacht, also schon während meinem Diplomastudium, als Webentwickler, weil eben mich ein paar Dozenten gefragt haben, ob ich für sie schon was machen könnte. Und da hat sich das angeboten. Und gleichzeitig bin ich dann auch noch Supervisor gewesen in Stuttgart an der SAE. Und das war damals auch komplett auf selbstständige Basis. Und genau, und da bin ich dann einfach so reingestartet quasi ins selbstständigen Dasein und bin dabei geblieben.
Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Bild. Ich kenne es von mir selber auch. Da muss ich kurz reingehen. Ich glaube, das ist so ein Bild, was vielen so gegangen ist, dass sie über das während des Studiums Supi werden, dann irgendwie in die Selbstständigkeit reingleiten. Dass du ja, also früher war das ja noch, bis, glaube ich, vor 2 Jahren war das ja selbstständige Tätigkeit, dann hast du dafür eine Steuernummer gebraucht. Und dann hast du damit angefangen, ja, okay, ich mache jetzt so ein paar Jobs. Und ich mache jetzt so ein paar Jobs, jetzt habe ich die Steuernummer, jetzt kann ich auch andere Sachen machen. Und dann gleitest du so in die Selbstständigkeit rein. Das kenne ich von mir auch. Was war denn dein erster bezahlter Job? Wann hast du das erste Mal außerhalb der SAE Geld fürs Entwickeln bekommen?
Ja, das war eigentlich tatsächlich auch von einem Dozenten von mir, der mich damals gefragt hat, ob ich für seine Agentur ein Website-Template bauen kann. Und weil die einfach einen Haufen Aufträge hatten quasi und da was outsourcen wollten, und der hat mich dann gefragt, und dann habe ich für den oder für die Agentur damals angefangen quasi Website-Templates zu bauen, und das hat sich dann auch so weitergezogen.
Wow.
Ja.
Aber es klingt erstmal ganz cool direkt.
Ja, absolut. Also mir hat das auch wirklich getaugt. Ich hatte nie wirklich vor, mich direkt selbstständig zu machen. Ich hatte eigentlich immer den Plan, so zuerst ein bisschen in eine große Agentur zu gehen und da Erfahrung zu sammeln. Letztendlich wurde ich dann aber eben durch so meine Dozenten, die mich da angehauen haben, quasi ins kalte Wasser auch geworfen und immer mehr mit mehr Projekten und Aufträgen versorgt, und das hat sich dann eben so ergeben.
Jetzt machst du ja überwiegend Website-User-Interface-Gestaltung oder unter anderem. Wie sieht denn da so dein normaler Arbeitsalltag aus? Vielleicht können wir mal darüber sprechen. Ich frage mich, wie stellt man sicher, dass zum Beispiel ein Frontend benutzerfreundlich ist? Wie kann man sowas testen? Was sind deine Herangehensweisen? Vielleicht können wir darüber sprechen.
Da gibt es viele, viele Varianten, würde ich mal so sagen. Tatsächlich bin ich eher weniger derjenige, der die Webseite gestaltet, sondern oder das Webinterface gestaltet, sondern ich bin eher derjenige dann, der quasi das fertige Design bekommt vom Webdesigner oder vom User Interface Designer und dann das quasi umsetzt, damit es im Browser funktioniert, damit es an das Backend angeschlossen werden kann über verschiedene Schnittstellen. Und da gibt es alle möglichen Aspekte zu beachten, damit das User Interface auch funktioniert beim User. Vor allem fängt das aber schon im Design an. Also da muss das Konzept passen, da muss das Design sauber sein. Und dann ist im Frontend zu beachten hauptsächlich, dass man eine gute Performance erzielt und dass die Elemente quasi auch dynamisch funktionieren und gut für den User benutzbar sind. Also das hat vor allem auch mit Aussehen natürlich, aber genauso auch Accessibility ist ein Thema, zum Beispiel Benutzerfreundlichkeit in Sachen, wie kann ich die Webseite oder die Applikation mit einer Tastatur bedienen oder wie kann ich das Ganze auch mit einer Sprachsteuerung bedienen oder sonstiges. Also da gibt es sehr, sehr viele Aspekte, das kann man gar nicht so pauschal sagen.
Man kann da Homepages mit einer Sprachsteuerung bedienen, das ist mir sogar neu.
Ja, absolut. Also das ist mittlerweile auch ein Aspekt, der immer mehr beachtet wird und auch beachtet werden sollte, weil es auch durchaus viele Benutzer gibt, die eben eine Behinderung haben und die dadurch nicht die normalen Geräte wie Maus und Tastatur benutzen, sondern eben eine Sprachsteuerung. Und ja, das ist eben auch ein Thema. Deswegen, also das ist natürlich ein spezieller Fall und die wenigsten Projekte aktuell setzen sich damit auseinander. Aber wenn du mich jetzt fragst, was man machen muss, um ein gutes User Interface zu bauen, dann ist das sicherlich auch ein Aspekt, den man eben heutzutage beachten sollte.
Sehr, sehr cool. Da wir gerade über Projekte sprechen, kommen wir doch direkt mal zu konkreten Projekten. Wir haben natürlich ein bisschen recherchiert, wir waren natürlich im Zuge dessen auch auf deiner Webseite und du hast ja schon an Projekten einige sehr interessante Sachen gemacht, auch international, hast für Firmen gearbeitet wie Mercedes-Benz, Cerandum, ist das korrekt?
Creandum,
so rum.
Genau, ja.
Dann habe ich das falsch gelesen, einfach Creandum, finde ich super spannend, würde mich auch mal interessieren, was das ist, mit Sitz auch in San Francisco. Ist das so eine Art Silicon Valley Firma?
Nee, die kommen ursprünglich tatsächlich aus Schweden und haben, glaube ich, einen Sitz in Berlin und einen Sitz in San Francisco. Und die haben mich tatsächlich, also ich kenne da einen von denen, der mich, mit dem habe ich bei einem Startup in München vor 8 Jahren zusammengearbeitet und der hat mich dann damals gefragt, ob ich deren Webseite nicht bauen könnte. Genau, aber das war tatsächlich eher ein außergewöhnliches Projekt von mir, da das quasi direkt am Kunden war. Also meistens ist es so, dass ich nicht direkt am Kunden bin, sondern eher eine Agentur dazwischen geschaltet ist. Und da kommen dann eben auch die Aufträge, wie zum Beispiel für große Firmen wie Mercedes oder für Bosch oder für, ja, was es alles gibt, gerade hier im Stuttgarter Raum. So.
Das heißt dann, dass zum Beispiel das oft ätzende Thema Akquise, was wir ja alle kennen, für dich ja dann wahrscheinlich ein bisschen wegfällt, oder? Wenn eine Agentur dazwischen steht?
Das ist tatsächlich so, ja. Ich habe eigentlich nie wirklich großartig Akquise betrieben. Die meisten meiner Kunden, in dem Fall Agenturen, kamen dann irgendwie auf mich zu und haben gefragt, ob ich sie nicht bei Projekten unterstützen kann. Und das ist eigentlich auch bis heute noch so in dem Bereich.
Ja. Das ist wirklich super spannend. Das ist wirklich super spannend, weil es wirklich selten ist.
Wenn man auf meine Webseite schaut, da sind natürlich ein paar Projekte aufgelistet, aber die ganzen Projekte, die ich eigentlich wirklich täglich macht, die sind da leider nicht, weil die darf ich dann auch gar nicht auflisten, weil die eben über eine Agentur mit dem Kunden und so weiter. Und da ist es eben schwierig, da dann zu sagen, hey, ich als kleiner Freelancer in dem Projekt hätte das gerne auch auf meiner Webseite stehen.
Naja, okay.
Na klar, ich meine, wie kommt man denn erstmal in Kontakt mit Agenturen, wenn man jetzt frisch von der SAE ist, Webdesign studiert hat und dann, wie kommt man denn dahin, dass man da überhaupt so in die engere Auswahl kommt? Ich meine, das ist ja auch nicht so trivial sicherlich, ne?
Das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Also tatsächlich war es bei mir so, dass ich das viel da über die SAE war. Also am Anfang eben über meinen Dozenten, der hat schon für eine Agentur gearbeitet. Darüber kam dann tatsächlich wieder eine andere Agentur auf mich zu. Und dann tatsächlich aber auch einfach über so Portale wie Xing oder LinkedIn. Dass mich einfach Leute anschreiben.
Echt?
Und fragen, hey, ja, absolut. Also da waren bei mir wirklich schon
krass.
Zwei, drei Projekte dabei, die genauso über so Portale abgelaufen sind.
Das hört sich traumhaft an. Ich bekomme bei LinkedIn immer nur so Spam-Nachrichten von irgendjemandem aus Indien oder so.
Ja, ich auch.
Ja, also tatsächlich muss man da natürlich ein bisschen aussortieren. Aber bisher hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Ich gehe da immer so ein bisschen nach, wie ist die Ansprache? Also wenn da irgendwie steht, sehr geehrter Herr Faeser, ich hätte hier für meinen Kunden ein Projekt, dann sieht man immer direkt, dass es irgendwie ein Recruiter ist oder sowas. Und das ist meistens immer komisch, aber so, wenn sich direkt irgendwie jemand vom Projekt meldet oder von der Agentur meldet, dann funktioniert das eigentlich immer bisher ganz gut.
Hast du da einen Tipp, wie muss ich mein LinkedIn-Profil gestalten, damit das funktioniert?
Nee, also tatsächlich, ich habe mein LinkedIn-Profil auch nicht besonders gestaltet. Ich habe da ein paar Erfahrungswerte draufgeschrieben, also was ich mache, so meine Buzzwords quasi, also hauptsächlich JavaScript, Frontend, HTML, CSS. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann war es eigentlich so, dass die Leute mich immer angeschrieben haben. Also ich kann dir da nichts Besonderes sagen. Das ist tatsächlich so. Ich habe da jetzt keinen besonderen Tipp tatsächlich. Ich glaube, am wichtigsten ist es aber gerade in der Branche, für andere zu sehen, was man schon gemacht hat. Das sollte man dann auch irgendwie darstellen können, beziehungsweise auf Anfrage dann rausgeben können, weil ich glaube, das ist so das Wichtigste. Gerade im Programmierbereich wollen die Leute eben nicht sehen, was hat man für einen krassen Abschluss an welchen Unis und so weiter, sondern man muss halt vorzeigen können, was man schon gemacht hat. Und dann funktioniert das eigentlich auch.
Noch eine Frage zum Thema Portfolio. Wenn man jetzt aber zu einer Agentur geht, meinst du oder würdest du sagen, das läuft eher über Mundpropaganda oder sollte man doch schon ein Arbeitsportfolio mitbringen, was aber als frischer Student gerade auch noch ein bisschen schwierig sein kann? Wie kommt man in so eine Agentur rein?
Tatsächlich glaube ich schon, dass ein Portfolio wichtig ist, in der Theorie vor allem. In der Praxis hat mich aber auch noch nie jemand nach einem Portfolio gefragt. Also mehr als das, was ich auf meiner Webseite habe, die vermutlich dann die Leute auch anschauen, habe ich aber auch gar nicht. Ich wurde schon mal hier und da gefragt, so hey, kannst du mal irgendwie ein, zwei Projekte zeigen, die du schon gemacht hast, dass die sich dann auch den Source Code anschauen. Aber oft merkt man, glaube ich, auch sofort im Gespräch, ob derjenige sich in seinem Gebiet auskennt oder nicht. Und ich glaube, darum geht es vielen. Und deswegen würde ich eher sagen, man muss wirklich, man muss sich in seinem Gebiet auskennen, man muss die aktuellen Technologien kennen, man muss auch Spaß an der Sache haben. Und dann, glaube ich, kann man da recht viel, mit seinem Portfolio eben auch zeigen.
Ich glaube, das ist ganz allgemein in der Industrie so, dass du halt möglichst namhaft oder einigermaßen namhafte Sachen machen musst, weil darüber akquirierst du halt mehr. Also kleiner Tipp, scheut euch da ab und zu nicht von Name-Dropping. Auch wenn es ein bisschen unangenehm und doof rüberkommen kann, kann es auch durchaus Türen öffnen.
Ja, absolut. Also ich denke auch, dass man zeigen sollte unbedingt, was man schon gemacht hat. Deswegen ist es auch super wichtig, also egal in welche Branche, ob jetzt im Webbereich oder auch Audio oder Film, dass man ein Portfolio hat, eine Webseite hat und da zeigt, für wen man schon gearbeitet hat. Und vor allem ist es dann aber auch so, dass man auch aktiv wird. Also ich war recht viel immer auf so Netzwerkveranstaltungen, auf, keine Ahnung, Gründergrillen heißt das hier in Stuttgart, da treffen sich verschiedene Agenturen und Startups und da spricht man dann einfach mit Leuten und ich glaube, wenn man Präsenz zeigt quasi und dann auch noch zeigt, dass man gut ist in seinem Bereich und sich darin auskennt, dann kommt man da auch, glaube ich, recht einfach an Aufträge.
Klar, man muss ja auch verkaufen können, mit Menschen können, aber auch abliefern können, wenn es dann soweit ist.
Absolut. Das Ganze, also so als bisschen als kleiner Disclaimer, das Ganze natürlich in normalen Zeiten, so in Corona-Zeiten ist es auch sicherlich gerade bei solchen Themen auch anders einfach. Also das merke ich schon auch. Es schreiben ein weniger Leute an, es gibt weniger offene Projekte. Das hängt, glaube ich, einfach auch damit zusammen, dass die großen Firmen, die eben die Projekte normal stellen, gerade ja auch viele in Kurzarbeit sind. Und ja, deswegen, also wenn da jemand gerade aktuell dran ist, vielleicht dann als kleiner Tipp vielleicht nicht entmutigen lassen, sondern einfach dranbleiben. Ich hoffe, die Zeiten werden da auch wieder besser.
Es ist auch schön zu sehen, wir haben natürlich auch dein Instagram gecheckt, wir sind so ein bisschen die... Also liebe zukünftige Gäste, wir sind so ein bisschen FBI und checken alles, bevor ihr hier einen Podcast kommt. wir haben gecheckt, du Sehr bist gut. natürlich nicht nur am Arbeiten, du fotografierst auch viel und wie man deinem Instagram mitnehmen kann, auch gut, wirklich sehr gut, großes Kompliment.
Oh, vielen Dank.
Und ich glaube, dich kann man nicht nur nach Tipps fragen, wie man weiterkommt in der Webentwicklung, sondern auch Tipps nach guten Surfspots, weil du viel surfen gehst. Das
Absolut,
ist sehr, sehr spannend. Konntest Absolut. Du das schon mal verbinden? Hast du schon mal eine Dienstreise gemacht, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich 16 Uhr Feierabend, jetzt kann ich nochmal an den Strand?
Ja, absolut. Also ich mache das eigentlich so seit über 5 Jahren jetzt, dass ich sehr viel reise und dann einfach unterwegs arbeite. Also das ist der große Vorteil an meinem Beruf, sage ich mal, dass ich halt meinen Laptop brauche und Internet und dann eigentlich von überall aus arbeiten kann. Und das habe ich 2015 entdeckt. Da hat mich ein Kumpel gefragt, ob wir nicht zusammen auf einen Surftrip gehen. Oder er möchte auf einen Surftrip gehen. Und ja, dann habe ich gedacht, eigentlich kann ich das, was ich gerade mache, auch von dort machen. Und das war in dem Fall Sri Lanka und Indonesien. Und da habe ich dann quasi angefangen, remote zu arbeiten und habe das seitdem auch konstant fortgesetzt. Also habe eigentlich jedes Jahr mehrere Monate im Ausland verbracht und dort dann auch eben ganz normal gearbeitet.
Das hört sich echt irgendwie nach dem Traumleben an. Das erinnert mich total an unseren Gast von vor 2 Wochen, Devio Schmidt. Sie ist Filmerin und sie fährt mit dem Rolling Shuttle. Das ist so ein Campervan und da drin ist ein Filmstudio reingebaut. Da fahren die auch mit durch komplett Europa und sind vor Ort beim Kunden und können da drin auch arbeiten, schneiden und leben. Das finde ich super inspirierend. Was war denn der exotischste Ort, an dem du schon gearbeitet hast und Urlaub gemacht hast?
Oh ja.
Ja, ich glaube, da ist Sri Lanka und Indonesien, glaube ich, ganz weit oben. Ich war jetzt, dieses Jahr war ich im Februar und im März in Mittelamerika, Costa Rica und Nicaragua. Habe da gearbeitet und ja, gereist, gesurft hauptsächlich. Also das Ganze hängt tatsächlich auch mit dem Surfen zusammen. Das mache ich jetzt seit einigen Jahren und das ist halt eine Sucht und das macht auch extrem viel Spaß und das Problem hier in Deutschland ist halt, dass es keine Wellen gibt und deswegen muss man da recht viel reisen und ja, bisher habe ich da jetzt eigentlich einen ziemlich guten Modus gefunden, das mit meiner Arbeit zu kombinieren.
Ja, das ist wirklich gut.
Hast du auch einen Lieblings-Surf-Spot eigentlich?
Ja, also jetzt Costa Rica Nicaragua waren wirklich top dieses Jahr. Also das war mit Abstand so die. Ja, nee, nicht mit Abstand. Also das stimmt nicht. Aber da hat es mir jetzt sehr, sehr, sehr getaugt. Aber auch Kalifornien. Also ich war jetzt auch beruflich öfters in Kalifornien die letzten Jahre. Oder nicht die letzten Jahre, sondern letztes Jahr. Und da sind auch richtig, richtig gute und schöne Spots. Nur ist es da einfach ein bisschen voller im Wasser dann.
Das stimmt. Ich würde gerne noch einmal zurückkommen, ob wir das in der Reihenfolge auch so machen, weiß ich nicht. Wir können das natürlich noch schneiden. Aber ich würde gerne noch mal mehr wissen über das Projekt, über den Visualizer von Mercedes, weil ich das super spannend finde. Das haben wir gerade übersprungen, wie du da rangekommen bist.
Thema Name-Dropping.
Thema Name-Dropping, genau. Also für Mercedes-Benz einen Visualizer bauen ist, glaube ich, auch so ein cooles Projekt, was viele Webleute gerne machen würde. Und es ist spannend, wie man da rankommt und was denn da die Aufgabe ist.
Ja, tatsächlich war das so das letzte Projekt für eine Agentur hier in Stuttgart, für die ich gearbeitet habe. Und die haben diesen Visualizer gebaut. Das ist quasi so ein Autokonfigurator von Mercedes-Benz. Und das ist jetzt nicht der Online-Konfigurator, den man jetzt auf der Webseite findet, sondern da ging es eben um den Konfigurator in den Autohäusern. Weltweit, glaube ich sogar. Also da stehen quasi so kleine Kiosk-Terminals, ja, mit einem Touchscreen und so weiter. Und da kann man sich dann vor Ort in den Autohäusern die Autos zusammen konfigurieren und dann eben ja letztendlich auch mit den Händlern direkt sprechen und sagen, hey, so fände ich das super, wenn mein Auto aussehen würde.
Ich finde das spannend, zu wissen, dass du das gebaut hast. Ich habe das sogar schon mal gemacht.
Ja, okay,
Also
also
ich war schon mal mit einem Freund im Autohaus und habe genau das gemacht. Das ist ziemlich interessant. Das ist jetzt
okay.
ein Jahr her. Also vielleicht weiß ich, ob das die Version ist von dir.
Nee, das wird wahrscheinlich eine andere Version gewesen sein. Tatsächlich, also ich habe das nicht komplett gebaut. Ich war da natürlich auch nur beteiligt.
Klar.
Also im Frontend, da ist ein großes Team, steckt da dahinter. Das heißt, ich habe da jetzt an der V2 gearbeitet, letztes Jahr. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie da jetzt der Stand ist, weil das war so kurz vor Corona. Ja, ob das jetzt schon ausgerollt wird oder schon ausgerollt wurde, das kann ich auch gar nicht wirklich sagen. Aber ja, also die V1 davon existiert schon und ist, glaube ich, auch schon in mehreren Autohäusern. Ja, sichtbar,
Sehr cool.
benutzbar.
Sehr cool, sehr interessant. Genau, also ich meine, das ist ein Fakt. Ich hab ja schon ausprobieren können und bin vielleicht wird die zwei auch noch mal ausprobieren. Ich würde sagen, klauen wir dir nicht mehr Zeit. Du reist viel, du surfst viel, du kannst von unterwegs arbeiten. Was ist denn der Nummer 1? Stefan Faeser-Tipp, um dahin zu kommen.
Spaß an der Sache zu haben, die man macht. Das ist, glaube ich, mein Nummer-1-Tipp. Weil ich denke, wenn das nicht so ist, dann muss man sich zu vielen Dingen zwingen. Und wenn das der Fall ist, dann wird es auch schwierig, erfolgreich zu sein, egal in welcher Hinsicht. Und gerade aber jetzt auf das, ja, ich sag mal, Web-Entwicklungsgeschäft bezogen oder generell auf die Medienbranche bezogen, wenn man keinen Spaß dran hat und nicht eine gewisse Leidenschaft auch dafür hat, dann ist es, glaube ich, auch einfach ja, schwierig, da voranzukommen und erfolgreich zu werden und sich zu motivieren, immer neue Dinge zu lernen, weil das muss man. Das ist definitiv Fakt. Das kennt ihr ja sicherlich auch. Man muss andauernd am Ball bleiben, man muss sich fortbilden, man muss neue Technologien probieren. Und all das ist, glaube ich, extrem schwierig, wenn man keinen Spaß an der Sache hat. Und deswegen denke ich, also ich würde jedem empfehlen, in die Branche zu gehen, der Bock drauf hat. Aber wenn man das nur so ja, macht, weil es halt eine Möglichkeit wäre, dann glaube ich, ist es schwierig. Und deswegen, also Spaß an der Arbeit und an den Themen, dann kommt man, glaube ich, auch da oder kann man da hinkommen, was ich jetzt mache, dass ich einfach meinen Laptop schnappe und da eben arbeite, wo ich will. Wobei ganz so einfach ist es auch nicht. Also das muss man auch. Es ist jetzt nicht immer super entspannt, irgendwo im Ausland zu arbeiten und unter Palmen am Strand, sondern das kann manchmal auch ganz schön anstrengend und nervig sein.
Okay, ja, sehr gut. Jo. Schöne, ehrliche Schlussworte. Sehr schön. Wenn wir jetzt noch Studenten haben, die dich vielleicht mal erreichen wollen, kontaktieren wollen, wo können die dich am besten erreichen? Wo bist du online unterwegs?
Ich bin hauptsächlich auf Twitter eigentlich online unterwegs, aber ich bin eigentlich über jeden Kanal erreichbar. Also wie gesagt, LinkedIn, Xing jederzeit. Ansonsten gerne auch über meine Webseite, Facebook, Twitter. Gerne auch einfach durchklingeln. Ja, da steht eigentlich im Prinzip alles offen.
Packen wir alles in die Shownotes.
Instagram auch sehr sehenswert.
Oh ja, Instagram, genau. Da, das, ja.
Auf jeden Fall mal auschecken.
Das geht auch.
Wunderbar. Ja, danke, Stefan.
Genau.
Gut. Stefan, dann.
Ja, gerne. Vielen Dank an euch.
Und einen schönen, ich hoffe, komplett Feierabend jetzt für dich.
Ja, ja. Absolut, ja.
Dankeschön.
Euch auch.
Bis dann, danke. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.
Ciao, macht's gut.